NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Wir haben heute bei uns im Podcast Berenike Binder zu Gast. Im Sommer gab es den Kulturpreis des Kreises Stormarns und zwar für ein Projekt Fast Fashion Forward Thinking. Wir sprechen gemeinsam über die Kunst, über Nachhaltigkeit, wie wichtig es ist, eben auch mit Kindern bildende Kunst und Kunst zu machen und natürlich auch vielleicht den persönlichen Antrieb für all das und für die Kunst. Mein Name ist Doreen Pelz und herzlich willkommen, Berenike Binder.
Vielen Dank, Doreen. Ich freue mich, hier zu sein.
Wir treffen uns ja tatsächlich in deinem Atelier hier in Rheinfeld. Ein großer Raum mit einem großen Tisch, bunten Bildern an der Wand, viele Regale voller Farben. Schon wenn man hier reinkommt, hat man so, also geht es zumindest mir so, so ein bisschen so den Drang, oh, ich möchte gerne einen Pinsel in die Hand nehmen und möchte gerne was malen. Was genau findet hier sozusagen in deinem Atelier eigentlich alles statt?
Wir könnten auch gleich loslegen. Du bräuchtest überhaupt keine Vorkenntnisse. Das ist alles bei mir ganz niedrigschwellig, wie man so schön sagt. Das ist auch überhaupt nicht abwertend gemeint, sondern das ist einfach, um den TeilnehmerInnen die Angst zu nehmen, weil die meisten Menschen, die in ein Atelier kommen, haben schon gleich ein bisschen bekommen es mit der Angst zu tun und sagen, ich kann nicht malen.
Habe ich auch gesagt, als ich hier angekommen bin.
Und das möchte ich allen Menschen nehmen, die hier zu mir kommen. Ja, und deshalb steht hier alles zur Verfügung. Ganz wichtig, das ist so ein bisschen aus der Reggio-Pädagogik. Da habe ich mal eine Ausbildung gemacht, dass man alle Materialien, also auf alle Materialien Zugriff hat und vielleicht auch, wenn man hier schon drin steht, einfach Lust hat, irgendwas zu machen.
Mhm.
So, darum geht's.
Genau, wie der Eindruck sozusagen bei mir entstanden ist. Ja, genau. Und ich glaube ja tatsächlich, dass bei vielen auch vor allen Dingen Erwachsenen im Kopf immer noch so ist, Kunstunterricht in der Schule, man musste mit einem Bleistift, mit Tusche, mit was auch immer irgendwas zeichnen. Also weil genau. Das hatte ja in dem Sinne mit Malen nichts zu tun, sondern man musste was abzeichnen so und ist daran gescheitert.
Genau.
Und das gibt's ja hier wahrscheinlich nicht.
Das gibt's hier nicht. Man kann das machen, man könnte sich ein Objekt mitbringen und dann würde ich das begleiten. Aber da kommt es eben auf den eigenen inneren Anspruch an, was man möchte. Und wenn man das eben vom Kunstunterricht noch im Kopf hat, dann muss man erstmal das überwinden. Ja? Und deshalb gibt es hier zum Beispiel, kann man mit Zahnbürsten malen oder mit Spachtel oder mit Schwämmen oder also für die ganz Kleinen, ich habe ja einen Kinderkunstkurs für 1- bis 3-Jährige. Und die haben gar kein Problem. Die kommen hier rein, die laufen zu ihrem Platz. Ich habe kleine Tische, wo schon Blätter drauf fixiert sind. Und dann gibt es Farben, die ich meistens drauf tröpfel. Oder die nehmen sich auch teilweise, je nachdem. Und dann nehmen sie Malerrollen, Kämme,
Spach, alles ist Spielzeug. Ne?
Und das möchte ich eigentlich, wenn eben Erwachsene damit beginnen, möchte ich eigentlich auch diese Ebene erstmal haben, um dann einfach loszulegen.
Mhm.
Und man kann ja flächig auch erstmal sein.
Ja.
Ist ja überhaupt kein Problem.
Das ist das, was ich mir tatsächlich immer gewünscht habe. Gebt mir was Größeres als A3.
Ja.
Und gebt mir ein großes Gerät und nicht so was ganz Feines.
Ja,
und genau. dann gucke ich mal, was dann am Ende dabei rauskommt.
Genau. Also das ist so eine Sache mit diesen Kinderkunstkursen und eben, es gibt auch, also ich mache auch Fortbildungen für PädagogInnen und da machen, erleben wir auch, gehen wir auch durch die ganze, das, was ich eigentlich mit den Kindern mache, mache ich auch mit den Menschen, die hier kommen, weil sie dann einfach durch diese Erfahrung durchgehen in dieser Fortbildung und dann können sie es später in die Kita oder in die Krippe mittragen oder auch in die Schule und haben das selbst erfahren.
Hm.
Und dann können sie es auch mit einem ganz anderen Begeisterung weitergeben.
Ja, also ich glaube auch wenn ich gescheitert bin in der Schule am Kunstunterricht, es ist ja in gewisser Art und Weise kein Lernfach, sondern es ist ein wichtiges Ausdrucksfach oder eine wichtige Ausdrucksmöglichkeit. Natürlich hat da jeder eine andere Begabung. Ne? Der eine ist in Sport gut, der andere kann super singen. Und es gibt aber eben auch genügend Kinder, Jugendliche, die sich im besten Fall eben durch die Kunst ausdrücken. Ist das auch so ein bisschen dein Gedanke, der da noch so ein bisschen dahinter steckt?
Also ich glaube grundsätzlich, dass alle Kinder, die auf die Welt kommen, malen können und auch singen können und auch tanzen können. Und dass vieles durch, ich will jetzt die Schule nicht als schuldigen, vielleicht einfach das Drumherum, dass so ein hoher Anspruch ist. Man muss toll, gut, perfekt singen.
Durch die Förderung auch immer mit so einem Wettbewerb meistens dann so ein bisschen verbunden ist.
Genau, und auch mit dieser äußeren Welt, die einem die ganze Zeit zeigt, dass man hochtalentiert sein muss. Das bekommt man ja auch durch die Medien, auch als kleines Kind schon mit. Stimmt. Und auch die Erwachsenen, die beurteilen, was ist eigentlich schön und was ist nicht schön. Und aber der Ausdruck eines Menschen, und da gibt es von Friedrich Schiller, der hat ja die ästhetische Bildung ins Leben gerufen, gibt es so einen schönen Ausdruck, dass man den Menschen erst sinnlich machen muss, damit er vernünftig wird. Also das heißt eigentlich, würde man in den ersten Lebensjahren alles zulassen,
die Sinne schulen,
begreifen, also durch die Hand, ins Herz, in den Kopf vielleicht, oder durchs Herz in den Kopf, würde man einfach schon eine Bildung erreichen bei den Kindern, die können sie dann später ins Erwachsenenleben transportieren und würden sicherlich viel mehr Selbstbewusstsein haben. Weil so ein Malen, also ist ja unmittelbar. Das heißt, ein Kind mit 1 kommt an seinen Maltisch und macht einen Strich und sieht, oh, da kann ja was machen.
Ja, genau.
Ich kann in diese Welt etwas bringen, und das ist sichtbar. Und dadurch ist es einfach ein ganz anderes Gefühl für das Kind und ein ganz anderer Selbstwert kann sich da herausbilden. Und es gibt sogar aus der Gehirnforschung, wenn die neuronalen Verknüpfungen am Anfang ganz viel arbeiten, kann man neue Verbindungen im Gehirn schaffen, wenn man den Kindern sinnliche Möglichkeiten gibt. Mhm. Also malen, tanzen, singen. Und gerade das Malen, weil das sind Lösungswege.
Ja.
Wie komme ich mit meinem Pinsel aufs Papier und was passiert dann da?
Ja, genau. Oder eben auch den eigenen Ausdruck damit schulen. Ja. Ne? Das funktioniert ja auch mit Farben relativ einfach. Ne? Wenn man sagen würde, versuch mal, wie du dich heute fühlst, in einer Farbe auszudrücken oder sowas. Mhm. Was sonst natürlich mit Worten wahrscheinlich einfach noch nicht so einfach ist.
Genau, das ist zu abstrakt.
Ja, genau.
Also ich denke, eine Farbe ist unmittelbar. Mhm. Das ist rot, das hat eine Wirkung. Mhm. Ja? Also wahrscheinlich
wie
ist
Kinder
es so.
Immer herzenrot malen, auf
ja,
jeden Fall.
Ja, Kinder lieben rot. Also wirklich, das ist sogar wissenschaftlich erwiesen, ja, dass sie auf rot fixiert sind.
Weil es ja auch, da habe ich tatsächlich mich gestern erst auch mit Kolleginnen unterhalten, die kleine Babys jetzt haben, die halt sagen, dass zum Beispiel so diese ganzen tollen Pastellfarben, die man jetzt für Kinderspielzeug hat, völliger Quatsch sind.
Ach,
weil die
wirklich?
Kinder das ja gar nicht sehen können.
Ah, ja, genau. Also ich habe auch gehört, dass die Kinder sehr lange rot nur wahrnehmen können. Und dieses, ich glaube, beige ist auch gerade so angesagt, ne? Bei diesen Kindern und auch Kleidung und so.
Also je kräftiger die Farbe ist eigentlich für Kinder, umso besser. Und man kennt es ja auch aus der Natur, ne? Rot und Grün kann gefühlt jedes Tier auch sehen und wahrnehmen,
das
weil
stimmt.
das schon ein Signal für einen ist, ist was gut oder ist was schlecht.
Genau. Deshalb, so habe ich auch gehört, gelesen, dass Kinder wenig, nicht so gerne grüne Sachen essen. Deshalb
genau.
der Krampf mit dem Gemüse, weil das irgendwie innerlich abgespeichert ist, dass es vielleicht giftig ist oder irgendwas aus der Steinzeit.
Ja, oder im schlimmsten Fall denken die, wenn wir aus dem Fenster rausgucken, das ist Gras.
Ja,
weil das ja auch so die erste grüne Berührung für Kinder dann manchmal ist. Also bei dir steckt, wenn ich dich richtig verstehe, tatsächlich ja so generell auch viel Entwicklung und auch so ein bisschen so ein Bildungsgedanke dahinter.
Ja.
Und da kommen wir zu dem Projekt, für das du diesen Preis bekommen hast, ich muss es ablesen,
ja, das ist
Fashion Forward Thinking.
Genau.
Vier englische Worte, die so viel bedeuten wie schnelle schnelle Kleidungsindustrie, aber man sollte doch vielleicht mal ein bisschen damit in die Zukunft gucken. Was steckt hinter diesem Projekt?
Ja, hinter diesem Projekt steckt erstmal ein großes eigenes Interesse. Also ich mache das zusammen mit einer Freundin, mit Alana Zubritz. Die hat jahrelang in Hamburg das Zero Waste Café geführt in der Sternschanze und hat es aber jetzt aufgegeben. Und also in guter Gesellschaft hieß das Café. Und wir haben gedacht, oh, es ist so schade, wir wollen diesen Wort in gute, also diesen Namen in guter Gesellschaft einfach weiterführen und wollen damit weitere Projekte, also nachhaltige Projekte machen. Und wir hatten aber schon vor 2 Jahren dieses Fast Fashion als Idee. Und weil ich liebe Mode, ich interessiere mich für Mode, ich schaue mir das gern an, ich finde es faszinierend. Und Alana hat eben diesen hat Sustainability Design studiert und hat diesen Nachhaltigkeitsgedanken, und das haben wir dann irgendwie zusammen entwickelt, die Idee, das Projekt, und sind so glücklich, dass es jetzt sein darf, dass wir es jetzt machen dürfen. Wir gehen quasi durch die ganze Modegeschichte. Ich habe jetzt gerade für Samstag, muss ich die Modehistorie für 2000 Jahre vorbereiten und werde schon ganz verrückt, weil das Wahnsinn ist. Mhm. Irgendwie die ersten 1000 Jahre sind ganz easy, da gibt es nur Tuniken. Mhm. Ja? Aber danach explodiert alles und es gibt wahnsinnig viele Strömungen und also natürlich jetzt im 20. Jahrhundert noch viel mehr. Da gab es ja diese ganzen Stilrichtungen der von den 1920ern oder Belle Epoque 20er und dann, was wir alle selber wissen, die 70er, die 80er, die 90er. Und jetzt muss ich mal ehrlich sagen, in den letzten 20 Jahren hat es mich ein bisschen abgehängt. Da weiß ich jetzt nicht so, okay, Spice Girls gab's, ne, so girly Zeit.
Es kommt ja
und
einfach alles
und
wieder.
Und es wiederholt sich wahnsinnig
alle 20
schnell.
Jahre gefühlt.
Ja, genau. So, ja. Und sogar jetzt, also ich würde jetzt heute sagen, ich kann alles tragen, was ich super finde.
Ja.
Genau, und jetzt bin ich abgeschweift in der ganzen Modewelt.
Das macht gar nicht, nee, genau. Weil eben, du sagst gerade, dass sich das so viel entwickelt hat, weil natürlich in dieser Zeit so sich eben auch die Industrialisierung entwickelt hat, natürlich. Ne? Und damit natürlich in Masse Klamotten produziert werden kann.
Genau. Ganz genau. Also wir machen das natürlich so ein bisschen von der Pike auf, ne? Also Modehistorie. Dann werden wir wird Alana einen Vortrag über die Nachhaltigkeit halten, also wie sind die Arbeitsbedingungen weltweit, was wird benutzt, wie schnell, warum, also es gibt da so viele, also die Mode ist ja die zweitschmutzigste Industrie der Welt und auch sehr, sehr bedeutend. Also ich habe jetzt gehört, dass die Deutschen eine der meisten, also die größte Käufermasse ist für fast, also nicht die größte, aber fast.
Ja.
Da frage ich mich manchmal,
naja, es geht
wo
halt
ist
auch
das alles?
Naja, es geht halt wahnsinnig einfach, ne? Es geht halt schnell geklickt im Internet.
Genau.
Dann bestellst du dir 3 Größen, weil du nicht genau weißt, welche passt dir und was halt viele ja tatsächlich nicht wissen oder sich ganz selten nur bewusst machen, ist dann die eine Größe, die man behält, klar, die ist in meinem Kleiderschrank. Mhm. Im schlimmsten Fall landen die anderen beiden Größen, die ich zurückschicke, irgendwo auf der Welt, auf einer riesigen Halde.
Und Atacama-Wüste zum Beispiel.
Von jemandem angezogen.
Genau. Also das Thema ist so komplex und weit gefasst, dass wir eben versuchen, erstmal so die Basics abzudecken, ne, um dann wir haben immer nach jedem Input, nach jedem theoretischen Input, haben wir praktische Einheiten. Wir machen zum Beispiel ein Moodboard, wir werden figürlich zeichnen. Letztes Mal, beim letzten Treffen hatten wir Farbenlehre, da hat sogar eine Dame, wie heißt das noch, wo man so Tücher, das gab es so in den 80er, 90ern.
Wo man so einen Farbcheck.
Genau, welcher Farbtyp ist.
Genau.
Weil wir haben nämlich auch eine ganz bunte und interessante Gruppe. Die jüngste, Rebecca, ist 11 und die älteste Dame ist 81. Und wir haben 3 Schneidermeisterinnen abbekommen, muss ich mal sagen. Total ja. zu unserem großen Glück, weil ich kann zum Beispiel nicht nähen. Mhm. Alana kann auch nur so semi, ich kann mir vielleicht so eine Tasche nähen oder so irgendwie so einen Beutel. Mhm. Also deshalb brauchen wir natürlich auch Menschen, die das können. Mhm. Und da haben wir eben ein Riesenglück. Und dann haben wir Mitte Januar praktische Einheiten nur noch.
Also wo dann quasi aus
nur noch produziert.
Mach neu oder aus recycelten so Sachen oder aus Stoffen. Wie kann ich die nachhaltig benutzen?
Genau. Mhm. Und aber auch, wir haben auch einen künstlerischen Ansatz. Also es kann auch sein, dass vielleicht auch Modelle entwickelt werden für nachhaltigen Konsum. Ja. Also es muss nicht genäht werden von jedem, sondern es kann sich daraus auch entwickeln, ich mache irgendwas, was der Welt weiterhilft, dass nicht so viel verschwendet wird. Irgendein System, was man entwickelt.
Ganz einfach, so. Man klebt irgendwo dran an einzelne Teile, klettet die zusammen
und dann werden die...
Gute Idee. Und dann werden die später einfach in einer anderen Reihenfolge wie ein Puzzle zu einem anderen.
Ja, wie so diese Anziehpuppen. Ne? Es gab doch diese Papier.
Ja, ja.
Das ist auch noch so eine Idee. Also es gibt sicherlich viele Ideen, aber die müssen dann aus den, dadurch, dass wir diesen Input geben, müssen sie dann irgendwann aus den Teilnehmern quasi geboren werden. Und das ist unsere Aufgabe, das so hinzubekommen, dass sie wirklich so stimuliert sind, dass es auch Ideen gibt.
Ja. Ja.
Und da sind wir halt gespannt, was das können wir heute noch nicht sagen.
Genau, naja, es gibt da ja in der Richtung, gibt es ja schon seit ein paar Jahren eben viele Bestrebungen, die so in diese Upcycling-Richtung sozusagen gehen. Ne? Dass halt Leute aus LKW-Plane oder Plastiktaschen gefertigt haben und sowas. Aber natürlich ist es bei jetzt so richtigen Klamotten und Shirts, das landet eher nochmal so im Secondhand. Mhm. Im besten Fall.
Im besten Fall, genau.
Aber dass daraus dann immer noch mal was Neues entsteht, das klingt auf jeden Fall wirklich sehr spannend.
Eine Problematik ist mit diesen, dass etwas Neues entsteht, sind eben einfach auch diese billigen Stoffe.
Ja.
Also ich denke mal, das Fast, das Super Fast Fashion kam natürlich auch mit dieser Kunstfaser, also die gab es ja schon viel früher, aber diese massive Produktion mit Kunstfasern und dass man alles daraus machen kann. Also man kann ja, wo man vielleicht früher Chiffon mit Brokat und sonst was zusammengestellt hat, hat man heute einen Stoff, eben dieses, also die Kunstfaser, Polyester, mein Kleid ist auch aus Polyester, da kann man alles drauf drucken, was man will, die schönsten Sachen, da kann man hier ein Tüllchen und dort ein Rüschchen und alles machen und ich glaube, das ist auch ein großer wesentlicher Punkt, warum es so viel billige Kleidung gibt und dann ist es auch so, dass man festgestellt hat, dass so ein Kauf so ein bisschen so ist, wie wenn man zum Beispiel Raucher ist und eine Zigarette raucht. Mhm. Also der Rausch ist schnell vorbei. Mhm. Das ist sogar, geht so weit, dass man, wenn man den Laden nach der Kasse verlässt, also man geht aus dem Laden, ist schon vorbei.
Ja?
Ist der Rausch schon weg.
Ja, doch.
Und das will man immer wiederholen. Ja. Also das hat man festgestellt, dass das so ein kleines High ist, diese Fast Fashion, weil man belohnt sich, man kauft sich was Schönes. Also das geht anscheinend wohl noch viel, viel weiter. Und dann muss man halt sehen, wie kontrolliert ist man. Mhm. Ja.
Warum ist dir denn das Thema Nachhaltigkeit und eben auch bildende Kunst mit Kindern so wichtig? Also du musst ja so einen eigenen Antrieb von dir heraus haben, warum das für dich so ein bisschen so ein Schwerpunkt ist. Kannst du den fassen?
Nachhaltigkeit und Bilden, also
Es sind natürlich zwei verschiedene Sachen.
Genau.
Vielleicht
aber nachhaltig ist ja auch einen künstlerischen Menschen oder Menschen zu unterstützen, künstlerisch zu unterstützen oder Kinder, ich wollte dir nicht ins Wort
fallen. Nein.
Entschuldigung. Also Menschen künstlerisch zu bilden ist ja auch nachhaltig.
Mhm.
Also einen künstlerisch gebildeten Menschen in die Welt zu bringen, nun bekomme ich diese Kinder ja nicht, um Gottes Willen, aber das würde ich gerne vermitteln, dass man frei und kreativ sein kann, weil ich der absoluten Überzeugung bin, dass man in seinem Erwachsenen-Dasein erstmal zurückgreifen kann, wenn man zum Beispiel schlechte Zeiten erlebt, das gibt's immer in Menschenleben, kann man sagen so, hey, Das Malen hat mir so viel Spaß gemacht oder das Bauen, Töpfern, was weiß ich, was man irgendwo gemacht hat. Bei mir dann bestenfalls dann. Darauf greife ich jetzt zurück. Das hilft mir in dieser Phase wieder Freude zu empfinden. Mhm. Das ist so ein Punkt, also die Selbstwirksamkeit. Ich kann, auch wenn alles doof ist in meinem Leben gerade oder ich überfordert bin, ich habe eine Insel und da kann ich hingehen und da fühle ich mich wohl und da kann ich was machen. Das finde ich toll, dass man, also wenn man so ein Tool mitgibt, fände ich das richtig gut. Und ich glaube, dass selbst Menschen, die mit Kunst aufgewachsen sind, die nichts mit Kunst später machen, gibt es wirklich aus der Gehirnforschung das Ergebnis, dass diese Menschen andere kreative Lösungswege gehen können in ihren Jobs, in ihren familiären Situationen, in ihren sozialen Gefügen, die sie nicht gehen könnten, wenn sie keine künstlerischen Erfahrungen, und damit meine ich nicht nur malen, zeichnen, sondern eben auch singen, tanzen,
was auch immer,
Eben ein sinnlich ausgebildeter Mensch, der auch so in das Leben gehen kann und andere Wege vielleicht geht.
Aber weil du das sagst, ich war tatsächlich auch vergangenes Jahr bei einem Töpferkurs und bis auf eine Person in diesem Kurs haben alle eine Tasse, einen Teller oder irgendwas gemacht. Und diese eine Person, künstlerisch sehr an, die hat Kois modelliert. Mit Ton.
Ja, schön.
Eben so zwei, die so ein bisschen so ineinander verschlungen sind, einfach um als, ich möchte mir das gerne so zu Hause hinstellen. Ja. Und ich habe wirklich da gedacht, so auf die Idee wäre ich nie in erster Linie gekommen, sondern man geht ja zum Töpfern, es sagt ja schon Topf. Ein Gebrauchsgegenstand.
Das stimmt.
Hast du eine Idee, wie es funktionieren kann, dass den Kindern auf dem Weg zum Erwachsenensein diese Ausdrucksweise nicht so richtig verloren geht?
Also da gibt es mehrere Überlegungen zu. Ich hatte ein Projekt vor 2 Jahren mit Kindern über Plastik und dann haben wir Dinge gestaltet, Plastik im Meer und so weiter. Also was alles, was damit zusammenhängt.
Was so Abfall sozusagen
genau, ist. Und dann war zum Beispiel ein Motiv Plastik im Meer und eine Schildkröte frisst das dann oder so. Und dann ging es wirklich so, dass da permanent die Telefone gezückt wurden, bis ich die irgendwann dann verboten habe während dieses Workshops, weil ich einfach der Meinung bin, dass man, bevor man sofort ein Bild von woanders hernimmt, sich vielleicht erstmal auf die Suche macht, zusammenspricht, über das Thema, also das haben wir vorher getan, aber in der Gruppe, die hatten so eine Gruppenarbeit.
Auch eine Idee dazu, könnte ich das malen, wie könnte, oder wie könnte das aussehen, was bedeutet das, was hast du als erstes für ein Bild im Kopf dazu?
Und dann habe ich hier eine reichhaltige Bibliothek, also die könnten sich auch locker die Schildkröten aus dem Buch holen und so und könnten die dann zusammensetzen in ihr Bild, das ist ja vielleicht auch nochmal die Komposition selbst zu überlegen, sieht man ein bisschen was vom Himmel, ist das Tiefsee oder wie soll das überhaupt aussehen? Also ich finde, bevor Kinder zurückgreifen auf die Medien, sollten sie erstmal selbst, weil ich glaube, oder was heißt ich glaube, wir sind ja analog als Mensch. Ja, wir haben 2 Hände und Sinnesorgane und so weiter. Und bevor es eben so technisch wird, das kann ja kommen. Wenn das interessant ist für Menschen, dann ist das ja überhaupt kein Thema.
Ja.
Aber bevor dieser Schritt erfolgt, würde ich zuvor erstmal die Sinne ausbilden und die Haptik ausbilden. Mhm. Also, dass die einfach in das Erleben kommen.
Ja, dass die Fantasie auch einfach weiter auch, bleibt.
Ganz genau. Also innere Bilder abrufen können. Deshalb ist ja so Langeweile auch ganz gut mal ab und zu.
Ne?
Und
theoretisch nicht, schon, ja.
Genau, weil man dann einfach irgendwas entwickelt, was überhaupt nicht von außen groß oder nicht von einem Medium, was einen unterhält, herbeigerufen wird.
Ja.
Deshalb war das die Frage?
Ja, doch. Nee, das war schon die richtige Frage, weil natürlich ist es auch so, in zum Beispiel sich jetzt hinzusetzen, was zu malen, was zu zeichnen, was zu modellieren.
Ja.
Ich sage, würde jetzt einfach mal stricken oder eben, wo man was mit den Händen macht, was vielleicht ein bisschen künstlerisch ist, was mit Farbe zu tun hat und so. Oder wer gerne was bohrt, schraubt, hämmert, Steine bearbeitet, das gehört ja alles dazu, sind wir ja viel schneller mittlerweile in unseren Hobbys, so möchte ich das mal sagen, mit oh, ich nehme mal mein Telefon und gucke mir mal irgendein albernes Video an. Oder ich gucke mir ein Video an, wie jemand genau das macht, weil ich das spannend finde.
Genau.
So, ja, anstatt es halt so selber zu übernehmen. Und deswegen
auch auszuprobieren und zu scheitern auch.
Ja.
Einfach zu sagen, ach Gott, oh, das funktioniert jetzt gar nicht, was ich mir da vorgestellt habe. Aber dann wird vielleicht ja ein neuer Weg beschritten, den kann man nicht abrufen irgendwo in der äußeren Welt, sondern der kommt dann durch eigene Ideen.
Ja. Ja. Das habe ich in Podcasts ganz häufig tatsächlich im Gespräch immer mal wieder, dass man sagt, man muss an den Punkt kommen, wo man scheitert.
Genau.
Denn nur dann kann man sich ja weiterentwickeln. Genau. Also wenn immer alles klappt, wenn ich immer alles... Wenn ich schon geboren bin als Picasso.
Ja, ja, genau.
Dann, ist super und vielleicht ist das dann eben auch der eigene Stil, aber die wenigsten sind das ja. Und dann muss man es, oder wäre es super, es einfach auszuprobieren.
Genau.
So.
Genau. Deshalb ist mein Ansatz eher erstmal die Mobiltelefone während des Workshops weg. Nur wenn alle dann nicht mehr weiter wissen, dann darf man, also ich habe ein Projekt mit einer 5. Klasse, Steinfederpapier heißt das, und da bauen wir gerade aus kleinen Ziegeln eine Mauer. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Mauer gebaut. Die Kinder haben auch noch keine Mauer. Jetzt scheitern wir seit dem 4. Mal an dieser Mauer. Das muss ja auch ein bisschen vorangehen, das Projekt. Jetzt habe ich mir ein YouTube-Video rausgesucht und habe auf der Baustelle nebenan, da gibt es eine Baustelle, so einen Mörtel. Ich habe nämlich mit Baugips das zusammengeklebt und das stimmt alles gar nicht und so weiter. Jetzt habe ich da einen Handwerker gefragt und durfte mir so einen Sack mitnehmen. Jetzt haben wir auch anständigen Mörtel und jetzt habe ich auch eine kleine Kelle und jetzt geht das wieder. Ich hätte mich natürlich auch vorher informieren, aber ich wollte gerne mit den Kindern das partizipieren, das herausfinden. Aber man merkt schon so ein bisschen, so ab der 5. Klasse sind die auch in so einer Konsumhaltung.
Ja.
Vielleicht verunsichert durch die vorherigen Bildungseinheiten oder so, weiß ich alles nicht. Ne? Aber die sitzen dann schon so, ja, das geht aber jetzt nicht. Jetzt,
Und ich glaube, das ist schnell die Entwicklung, dass man Angst vorm Scheitern hat.
Und auch der Lehrer, der immer vorne steht und sagt, das und das und das müsst ihr jetzt machen, das ist ja immer noch dich.
So, ich bedanke mich herzlich bei dir, dass ich vorbeikommen durfte. Ich glaube, ich nehme jetzt gleich noch mal einen Pinsel in die Hand. Oder mach irgendwas.
Ich habe Zeit. Danke dir. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Also in meinem Atelier bin ich, aber mit dir sein darf in diesem Podcast. Danke.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord. Welle Nord.